Liebe Brüder und Schwestern, Christus, unseren König, feiern wir. Ein recht junges Fest, erst meines Wissens in den 30er Jahren eingeführt, wie ein Echo auf das Ende der königlichen Regierungsform der Monarchie hier in Deutschland, auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und da wird deutlich, doch, wir haben einen König. Einen, dem wir angehören wollen, dem wir auch gestehen wollen, dass er unser König ist, den wir zwar erwählt haben, aber unsere Wahl ändert nichts an seinem Königsein. Unsere Wahl bedeutet nur, dass auch wir zu ihm gehören. Er ist der König. Er wird nicht gewählt. Der Souverän ist in dieser Ordnung nicht der Mensch, sondern Gott. Aber Gott selbst dreht alles auf den Kopf und wird Mensch. Als wenn er uns sagen wollte, nein, nein, der Souverän, dem, dem ihr dient, ist Gott und der Mensch. Und zwar nicht der Mensch, der jetzt besonders berühmt ist, der besonders hohes Ansehen hat, der besonders viel Macht hat, sondern der Mensch überhaupt. Ja, besonders auch der Mensch, der eben arm ist, der keine Macht hat. Erstaunlicherweise von Gott her gedacht, der doch der eigentliche Souveräne ist, ist der Mensch wiederum das Souveräne. Aber eben von Gott her, nicht vom Menschen her, ist der Mensch das Souveräne. Schauen wir ein wenig auf die Lesungen, auf die ersten beiden, die uns dort auch hinführen zu dieser Überlegung. Zuerst im Buch Samuel hören wir, wie David gesalbt wird. Er war nicht der Erste, er war der zweite König im Volk, aber der Erste, auf den das Volk stolz war. Der Erste, dem sie nachgeeifert sind. Der Erste, der das Volk geführt hat, auch wenn bei ihm, bei David, so manches im Argen gelegen hat. Im Grunde wollte er doch ein guter König sein. Und so ist David ein Vorbild für alle Könige im Volk Israel. Und ihm ist eine ewige Königsherrschaft, nicht persönlich, sondern seinem Geschlecht in seiner Nachfolge anerkannt gewesen, zugesagt geworden von Gott. Und wir hören deswegen auch, vor allem im Matthäus-Evangelium, dass dieser Stamm nicht zu Ende geht. Die Wurzel Jesse, das ist der Vater von David, hat kein Ende in ihrer Herrschaft. Und so wird aus dem Stamm Davids, und das wird zurückgeführt dann auf Josef, der aus Bethlehem, aus dem Ort der Königsherrschaft Davids, der Geburt Davids abstammt, und der ist der Zielvater Jesu. Jesus wird bewusst in den Evangelium verstanden als der Nachfolger Davids, der König. Und dann kommt der zweite und vielleicht noch wichtigere Begriff aus dem jüdischen Denken dazu, der Messias, der von Gott herkommt und alles gut macht. Der König sozusagen von der Erde mit göttlichem Auftrag und von Gott her der Messias, der im Namen Gottes alles zum Guten führt. Beides fand zusammen in den Begriffen Messias und König. Man hat gewartet auf den, der alles wieder gut machen wird in dieser Welt, wie damals David ein starker Herrscher war. Und dann hören wir in der zweiten Lesung aus dem Brief an die Kolosser, diesen Hymnus aus dem Kolosserbrief, in dem Christus gerühmt wird als ein König, aber mit einem ganz anderen Blickwinkel. Es ist nicht mehr der König, der auf Erden politisch wirkt, der für sein Volk sorgt, damit es unter den anderen Völkern bestehen kann, damit es souverän leben kann in seinem Glauben an Gott. Hier wendet sich der Blick oder weitet sich der Blick. Die Königsherrschaft ist eine über die ganze Schöpfung. Man könnte sagen, eine kosmische Herrschaft. Eine Herrschaft, die nicht mehr ihren Thron alleine auf der Erde haben kann. Eine Herrschaft, die ihren Thron im Himmel hat, in Gott selbst. Und so muss der neue König einer sein, der Gott selbst ist. Und trotzdem muss er einer sein, der König in dieser Welt ist. Er muss also auch Mensch sein. Er muss auch für uns stehen, für uns einstehen, bis hin, dass er für unsere Schuld einsteht. Und so ist er ganzer Gott und ganzer Mensch. Dieser König, der den Kolossern hier verkündet wird. Und freilich, die Kolosser, sie hören diesen Brief als Christen, als Menschen, die Christus gefunden haben. und die auf der Suche sind, ihn immer tiefer zu verstehen. Ihn, den Erstgeborenen der ganzen Schöpfung. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Vor aller Schöpfung ist er und herrscht über alle Schöpfung. Und dann können wir uns fragen, nun, wie ist denn das dann mit seiner Herrschaft? Warum sehen wir sie nicht anders? Warum geht so viel auch in dieser Welt in eine Richtung, wo wir uns fragen, nun, wo ist denn Gott? Wo ist er denn? Warum greift er denn nicht ein? Über die Jahrhunderte und auch heute immer wieder in Gesprächen, Sie werden es auch erleben, eine Anfrage an Gott, wo man irre werden könnte. Ja, was ist denn er dann für ein Gott? Ist er einer, der eben nicht das Gute vertritt, der nicht gut ist? Viele Menschen fürchten so. Oder ist er einer, der ohnmächtig ist, der keine Macht hat, also nicht wirklich ein König ist, sondern nur so etwas, man könnte fast sagen, wie eine repräsentative Monarchie? Oder aber gibt es ihn da nicht? Wo ist denn seine Macht als König? Und mir scheint, es bleibt immer eine Frage, die Frage nach dem Leid, nach dem Unrecht, ein Anstoß. Und wir können nicht einfach sagen, hier ist die Antwort und dann verstehen wir es. Und doch glaube ich, dass wir die Antwort finden oder suchen können, in dem der Spannung dieser beiden ersten Lesungen, wo zum einen Gott, der Herrscher der Welt, erwartet wird, der in dieser Welt alles gut macht, und zum anderen sichtbar wird, er ist der Herrscher überhaupt, der Schöpfer aller Dinge. Und wenn wir dann weiterschauen, wie denn dieser Herrscher ist, das Volk Israel hat über die Jahrhunderte hinweg immer mehr verstanden, dass er nicht nur der Gott des Krieges ist, der im Krieg zum Siege führt, der Gott Sabaoth oder Sebaoth, wie er genannt wird, sondern dass er auch der ist, der um sein Volk ringt, wie ein Liebender. Ja, dass er der ist, der immer bei seinem Volk ist. Ich bin der, ich bin da. Yahweh. Und der dann verheißen wird als der, der uns Rettung, die Rettung Gottes bringt. Jeshua, Jesus, Gott rettet. Das Volk Israel hat verstanden, dieser Gott ist nicht nur allmächtig, sondern ist vor allem der, der uns liebt, in seiner Allmacht. Ja, im Neuen Testament wird dann stehen, im Johannesbrief, er ist die Liebe, nichts als Liebe, nichts anderes. Aber damit wird unsere Frage noch brisanter. Wo ist denn dann seine Herrschaft, wenn er doch die Liebe ist und wenn wir so viel Lieblosigkeit an der Macht sehen um uns herum? Ja, manches Mal weit weg, wir hören es durch die Nachrichten. Aus der Geschichte und auch aus persönlichen Geschichten kennen wir aber, es gibt diese Ohnmacht der Liebe, wie wir sie scheinbar beobachten. Und dann hören wir im Evangelium, wie Jesus dort verlacht wird von den Führenden des Volkes Israels. Das heißt, von denen, die eigentlich gewusst haben, dass sie den Messias, den König suchen, die sich ja dann auch empört haben, dass über dem Kreuz oder am Kreuz oben angebracht die Schrift steht, das ist der König der Juden. Pilatus bestand darauf, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Pilatus hat wohl mehr begriffen als diese Führenden des Volkes. Er ist der König der Juden. Er muss erschüttert gewesen sein, Pilatus, dort bei diesem Gespräch in der Verhandlung, als er ihn eigentlich zur Freiheit führen lassen wollte, aber dann wiederum die Stimme des Volkes, angeleitet wohl durch die Führenden des Volkes, gerufen hat, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Diese furchtbare Stimme des Volkes, ans Kreuz mit ihm, voller Hass, voller Vernichtungswillen, ans Kreuz mit ihm. Du passt nicht zu uns, wir wollen dich nicht. Und das Recht als König verlachen wir dich, da wollen wir dich nicht. Eine furchtbare Stimme, die damals Jesus gehört hat. Jesus, der wenig vorher gesagt hat, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und so klingt diese Stimme an die Ohren der geringsten seiner Brüder bis heute. Die hören müssen, ans Kreuz mit dir. Wir wollen dich nicht. Du gehörst nicht zu uns. Wir verlachen dich. Bis heute wird Jesus, wenn wir es so betrachten wollen, in seinen Brüdern und Schwestern immer wieder bis zum Kreuz gefoltert, bis zum Tode gebracht. Und sie fühlen sich allein. Allein wie die beiden, die mit ihm dort am Kreuze hingen. Die von sich aber wussten, wir haben es verdient, nach dem damaligen Denken. Auch heute in vielen Ländern, wo es die Todesstrafe gibt, auch in scheinbar kultivierten Ländern, ist das manches Mal noch so. Der Mensch erhebt sich, zum anderen sagen zu dürfen, du darfst nicht mehr sein. Wir wollen dich nicht. Ans Kreuz mit dir. In den Tod mit dir. Weg mit dir. Und dieses Denken ist ganz menschlich. Es ist uns nicht fern. Es liegt uns immer wieder leicht auf der Zunge, dass wir jubeln, wenn einer, der nicht gut war, beiseite geschafft ist, abgeschoben wird, vernichtet wird, gefangen wird. Wenn er in einem Kampf oder in einem Attentat auch selbst umkommt, der Täter. Jesus aber schaut anders. Er möchte, dass alle in sein Reich finden. Und sein Reich ist eben das Reich der Liebe. Dort hinein finden wir durch die Ordnung der Liebe. Und diese Ordnung ist dem letzten Gewalt fern. Auch wenn Jesus manches Mal ganz gewalttätig gesprochen hat, im Streitgespräch mit den Pharisäern, wie eine übertünchte Wand seid ihr, hohl seid ihr, wie Gräber, außen schön und innen voller Verwesung. Er spricht streng, scheinbar gewalttätig, aber immer nur, um den Menschen zur Wahl Gottes und des Guten hinzuführen. Zu dieser Wahl kann niemand zwingen, weder wir noch Gott selbst. Aber Gott ist der Einzige, der mit einer unglaublichen Macht hinziehen kann zu dieser Wahl seiner Güte, zur Wahl des Guten. Und er hofft, dass jeder diese Wahl trifft. Und so dürfen wir heute am Christkönigsfest anfangen und immer unsere Hoffnung erneuern, dass jeder Mensch diese Wahl trifft. Auch der, den wir als Feind empfinden. Auch der, der uns vom Ersten her oder vom Gefühl her gar nicht sympathisch ist. Liebe ist nicht Sympathie. Liebe ist im Letzten dem anderen den Himmel gönnen, dem Himmel ja sogar erbitten, wie Jesus es getan hat. Wir stehen in der Nachfolge dieses Königs, wenn wir ihn erwählen. Das heißt auch in der Nachfolge dieser Sehnsucht, dass alle Menschen hinfinden zum Frieden. Und dann könnten wir sagen, nun, ist das nicht eine Vertröstung auf den Himmel, wenn Jesus der König des Himmels ist? Und wenn man scheinbar durch den Tod erst hineinfindet, wie dieser eine Verbrecher, dem Jesus den Himmel verheißt. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ein Verbrecher war er. Der Erste, der dieses Versprechen Jesu gehört hat, war nicht einer, den wir als Heiligen verehren würden, als Vorbild für die Menschheit, wohl doch als Vorbild in dieser Hinwendung zu Jesus. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Auch andere, die ihm nachgefolgt sind, biblisch bezeugt, waren keine Heiligen. Paulus war ein fanatischer Mörder, aber er hat sich bekehrt. Petrus hat ihn verleugnet. Jakobus und Johannes hatten Karriereeifer und wollten die Ersten sein in diesem Reich des Königs wie David. Sie waren nicht Vorbilder immer, die uns in der Bibel genannt sind, die wir heute auch als Heilige verehren. Was das Vorbildliche ist an ihnen ist, sie haben Jesus gefunden und erwählt als ihren Retter. Und so wollen auch wir heute an diesem Christkönigsfest Jesus neu erwählen. Zum einen als ihn, den wir als Retter dankbar brauchen, der uns immer wieder aufrichtet, wenn unser Leben in die falsche Richtung gegangen ist, im Kleinen oder im Großen, der uns rettet. Er ist wirklich der Retter der Welt. Und wenn wir ihn anrufen, dann sind wir in Sicherheit. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir brauchen uns nicht fürchten vor unserer eigenen Schuld, vor unserem eigenen Unrecht, vor der Verurteilung unserer selbst oder der Menschen. Wir müssen wohl Verantwortung übernehmen für das, was Unrecht war. Aber zu Gott hin finden wir immer durch Jesus. Ist dann der Glaube an Jesus Vertröstung ins Jenseits? Schauen wir in unser eigenes Leben. Was hilft uns, hier in dieser Welt das Gute zu tun? Ist es nicht genau das, dieser Blick auf Jesus, der über allem thront, der über alles uns retten will, der uns auch das ewige Leben bei ihm ganz und gar verheißt, wie diesem Verbrecher damals am Kreuz neben ihm? Ist nicht das, was uns Sicherheit gibt? Wir sind geliebt. Und in dieser Liebe haben wir Sicherheit, auch wenn wir aus ihr herausfallen, immer wieder neu. Und deswegen können wir doch in dieser Welt das Gute tun. Der Himmel ist nicht Vertröstung, sondern er ist die Wurzel unserer Kraft, in dieser Welt alles zu geben. Alles zu geben, auch wenn wir in dieser Welt noch nicht die Gerechtigkeit sehen, die der Messias uns schenken will. Wenn wir mit ihm, dem König und Messias, im Kampfe stehen für das Gute. In dieser Welt ist die Gerechtigkeit noch nicht vollendet. Aber weil es sie gibt, dürfen wir hier schon für das Rechte, für die Gerechtigkeit ringen und kämpfen mit den Waffen, die Gott uns gibt. Nicht im Schwert, nicht der Taktik, sondern als Erstes und als Wesentliches der Liebe zu jedem Menschen, die Jesus uns vorlebt und die wir nicht leben können, wenn wir nicht bei ihm sind. Und so wollen wir heute an diesem Tag ihn erwählen, zum einen, dass er uns errettet, immer neu, und zum anderen, dass er uns ausrüstet mit seiner Liebe, mitnimmt in seiner Sehnsucht für jeden Menschen, dass wir gut sein können in dieser Welt und über unserem Leben auch einmal stehen wird. Wir haben den König gefunden, den König der Juden, den Messias. Und in ihm die Liebe für uns und von uns und mit ihm für die Welt. Amen.